So, jetzt bin ich dran. Ihr hört mich, das ist gut. Also, ihr dürft gerne mitlesen, Markus 9. Da geht es um diese Geschichte der Heilung eines besessenen Knaben, so steht das bei der Luther-Übersetzung. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Wir tauschen. Oh, wir hängen aneinander fest. Das ist ja mal was. Herrlich.
Das war nicht gut.
Ist schön, ihr könnt euch schon mal mit dem Text beschäftigen. Vielleicht muss ich gar nichts mehr zu sagen. So, bin ich denn schon? Hört ihr mich jetzt besser? Ja, ja, wunderbar. Ach, ganz andere Sache hier. Darf ich auch mal leiser werden. Also, das Jahr, das ist ja nun jetzt schon über einen Monat alt und ich habe dann gesehen, dass wir hier in den Gottesdiensten noch gar nicht so richtig über diesen Text gesprochen hatten, aber es kam eben schon die Rückmeldung, ja, kenne ich schon, hatte ich schon, reicht's jetzt nicht langsam mal? Ich wünsche mir heute Morgen, dass ihr einfach mal wirklich trotz alledem offen bleibt, dass ihr Gott vertraut, dass er durch seinen Geist etwas Neues in euch hineinlegt, etwas entdecken lässt. Ich denke, Wiederholungen haben noch nie jemanden wehgetan. Also lasst uns jetzt mal hineingehen, hinein in dieses Thema. Wer noch nie gezweifelt hat, hat noch nie wirklich geglaubt. Mit diesem Satz habe ich ja gestartet, diesen Gottesdienst. Wer noch nie gezweifelt hat, hat noch nie wirklich geglaubt. Und meine These für heute, ich glaube, der Zweifel gehört zum geistlichen Wachstum dazu. Der Zweifel gehört zum geistlichen Wachstum dazu. Was sind eigentlich Zweifel? Die hat schon öfters darüber nachgedacht und gehört haben, die dürften das schon wissen. Ich habe einfach mal selber locker mal einen Duden mal ein bisschen rumgekramt, mal geguckt, was heißt da Zweifel? Da steht, Zweifel sind Bedenken. Zweifel, das ist eine schwankende Ungewissheit darüber, ob man etwas glauben soll oder etwas richtig ist. Wenn man jetzt im Brockhaus-Lexikon weitergeht, dann geht die Erklärung darüber noch ein Stück weiter. Und sie sagt, der Zweifel, der ist nicht nur in den Gedanken festgesetzt, sondern auch im Handeln. Also wer Zweifel hat, der hat sie nicht nur bestimmten Dingen gegenüber, bestimmten Sachen, sondern auch gegenüber seinem eigenen Tun und Handeln, sein Verhalten. Also der Zweifel hat etwas damit zu tun, wie ich mich dann auch verhalten werde. Also Zweifel spielen sich nicht nur im Kopf ab, sondern sie haben Auswirkungen auf unser Verhalten. Und das kann man sehr relativ schnell auch sehen und entdecken. Wer zum Beispiel bezweifelt, dass Gebete nur bis an die Decke gehen oder noch weniger, also der seine Gebete nicht wirklich ernst nimmt, der wird auch nur halbherzig oder ohne große Erwartungen beten. Zweifel, sie können ganz unterschiedliche Gründe haben. Warum zweifelt da jemand? Also wenn man nochmal das Gebet nimmt, dann kann es durchaus sein, dass es Menschen gibt, die sagen, also wenn ich bete, habe ich den Eindruck, da passiert nichts. Wenn ich bete und ich hatte ganz bestimmte Dinge auch vor Augen oder habe für etwas gebetet, ich habe nicht erlebt, dass sich da was verändert oder ich habe für etwas ganz Wichtiges gebetet und es hat sich eben nicht verändert. Gott hat scheinbar nichts getan. Also was macht das dann noch für einen Sinn? Die Enttäuschung oder die Angst vor der Enttäuschung, die steckt ziemlich tief. Und da sind dann wahrscheinlich auch die Zweifel aus der eigenen Biografie heraus entstanden. Es gibt auch intellektuelle Zweifler, die stolpern über das eigene logische Vorstellungsvermögen, gerade wenn es um das Thema Gott geht. Da möchte er gerne schon auch beten, also die Absicht ist da, aber er kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass im Angesicht der großen Probleme und dieser Größe des Universums, dieser Größe der Welt und all den Dingen, dass sich Gott da um seine kleinen Probleme überhaupt kümmert. Und dann gibt es auch noch diesen Berufszweifler, der grundsätzlich alles in Frage stellt. Zweifel, ist quasi für ihn notwendig, damit er sich eine fundierte Meinung bilden kann. Das gehört für ihn dazu, nachzufragen, tiefer zu schürfen und erstmal alles in Frage zu stellen, damit er nachher sagen kann, okay, das ist jetzt meine Meinung und die habe ich mir jetzt aus diesem Prozess heraus gebildet. Also es geht aber auch schon in Richtung philosophische Gedankengänge und manchmal ist das eher auch nur eine Art philosophischer Teil als wirklich Frömmigkeit, als wirklich die tiefe Überzeugung. Es hat viele Facetten, dieser Zweifel. Mit Ausnahme des letzten Zweiflertypens, da freuen sich die wenigsten, wenn sie merken, dass sie ihren Glauben in Frage stellen. Stattdessen merken wir auch immer wieder unter uns, dass wenn Zweifel auftreten, dass sie eher wie so eine unerwünschte Krankheit behandelt werden. Man will sie wieder loswerden. Und so wie Fieber den Körper müde macht, kann der Glaube aufgrund des Zweifels einen schlapp machen. Und jetzt dieser Vergleich mit dieser Krankheit, der hilft auch zu verstehen, dass Zweifel per se eigentlich gar nicht schlecht sind. Ja, es ist unangenehm. Fieber ist unangenehm. Aber es ist allemal besser, dass sich der Körper wehrt mit seinem Immunsystem, als dass man dem Krankheitserreger, aktuelles Thema, schutzlos ausgeliefert ist. Im Normalfall wird der Patient nach einiger Zeit wieder gesund. Er wird sogar gegen diese Krankheit immun. Gefährlich wird es dann erst, wenn der Körper mit diesem Erreger nicht fertig wird und es dann vielleicht zu dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen kommt oder vielleicht sogar das Allerschlimmste. Was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel, wenn es um dieses Thema Zweifel geht? Spannend, die Bibel ist voll von Aufrufen, also Imperativen, nicht zu zweifeln. 1. Timotheus 2, Vers 8, ich will nun, und das ist jetzt an uns Männer gerichtet, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Und dann in der Geschichte, der Apostelgeschichte 11, Vers 12, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Eine Aussage von Paulus, diese klare Sicht, es soll da mit Sicherheit weitergehen. Ich soll nicht dran zweifeln. Martin Luther war mit Sicherheit kein Freund des Zweifels. Unsere Geschichte, die er wesentlich mitgeprägt hat, Martin Luther sagt, der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Er hat nichts Zweifelhaftes oder unsichere Meinungen in unser Herzen geschrieben, sondern feste Gewissheiten, die gewisser und fester sind als das Leben selbst und alle Erwartungen. Ich glaube, es gibt zwei Arten, wie man über diesen biblischen Befund denken kann, wenn es um das Thema Zweifel geht. Zwei Arten. Zum einen, und das ist auch eine Sicht, die ich gerne heute nochmal versuche, euch nochmal neu aufzutun, dass die Bibel eben nichts dagegen hat, wenn du Dinge hinterfragst. Dein Denken und dein Glauben, das gehört zusammen. Glaube heißt nicht, dass du dein Denken an der Garderobe abgeben kannst. Viele Personen in der Bibel haben Gott gefragt, ob das Vertrauen auf ihn tragfähig ist. Und ich habe schon vom Thomas heute gesprochen, der Thomas, der nach Jesus gefragt hat, ob er auch wirklich auferstanden ist. Philippus hat bei der Speisung der 5000 Jesus gefragt, wie soll sowas funktionieren, Jesus? Also es ist doch völlig abstrus, was du verlangst. Kann Jesus 5000 Menschen satt machen? Und die zweite Art, die richtet sich sehr stark nach Jakobus 1, Vers 6. Da steht nämlich, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Und dieser Vers, ich nenne es mal so, der könnte quasi schon das 11. Gebot sein, das heißt, du sollst nicht zweifeln. Übersetzt für uns heißt das vielleicht auch, komm erst gar nicht auf die Idee, zweifeln zu dürfen. Um an meiner These des Zweifels zum geistlichen Wachstum, des Zweifels, das zum geistlichen Wachstum dazugehört, zu bleiben, lasst uns mal nochmal zurückgehen auf die Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Die Geschichte von dem Vater, der seinen Sohn zu Jesus bringt. Dieser Vater, der geht auf Jesus zu und er fragt ihn zuallererst, hilf uns, wenn du kannst. Hilf uns, wenn du kannst. So du kannst, so übersetzt es die Lutherbibel. Stellt euch mal vor, ich würde zu meiner Zahnärztin gehen und zu ihr sagen, ich habe da ein Loch im Zahn. Bitte helfen Sie mir, wenn Sie können. Hey, sagt sie nein. Also ich glaube, sie würde mich ziemlich komisch angucken und sagen, also Herr Strunz, Sie wissen schon, dass das meine Kernkompetenz ist, dass ich dafür lange studiert habe und dass das quasi mein Leben ist, wofür ich hier bin. Vertrauen Sie mir nicht? Vertraust du mir nicht? Wer mir vertraut, dem sind alle Dinge möglich. Das sagt Jesus. Das sagt Jesus zu einem sorgenden Vater. Wisst ihr, Glaube ist oft ein Missverständnis. Es geht nicht darum, dass Jesus sich um meine Bedürfnisse kümmert. Jesus, bitte tu dies und bitte tu das. Er lässt sich nicht wirklich vor den Karren unserer eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Pläne und Gedanken spannen. Was Jesus wirklich möchte, ist, dass er in unser Leben kommt und Herr ist. Also, ihm geht es darum, dass zuallererst eine Beziehung entsteht zwischen dem Menschen und Gott. Das ist das Allererste. Das andere, selbst das Thema Sünde, ist erstmal sekundär, zweitrangig, weil diese Beziehungsgedanke, der steht über allem. Wenn Jesus Menschen begegnet ist, war das Allererste diese Beziehung mit dem Vater im Himmel. Und beim Vater in der Geschichte war es wahrscheinlich ähnlich oder vielleicht sogar genauso wie bei den meisten Menschen heute. Der Vater, der kommt zu Jesus und er hat zuallererst ein Anliegen, einen Wunsch, nämlich, dass sein Sohn wieder gesund wird. Und das ist ja auch legitim, natürlich. Jeder von uns hat Anliegen, hat Wünsche, hat Fragen oder auch Dinge, die ihm wichtig sind. Er möchte Lösungen finden und es ist doch eigentlich was Wunderbares, wenn wir die bei Jesus suchen. Aber wisst ihr, für Jesus war auch in diesem Moment etwas anderes wichtig. Das Spannende ist hier, dass sich im Laufe des Gesprächs zwischen dem Vater und Jesus etwas verändert. Und zwar bei dem Vater. Bei dem Vater verändert sich was. So wie dieses Gespräch losgeht, bis hin zu dieser Aussage, diesem verzweifelten Ruf, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist etwas völlig Neues. Hilf mir, gegen meinen Zweifel anzukämpfen, dass mein Zweifel überwunden werden kann. Ja, Herr, ich glaube, aber es spricht zu viel dagegen. Hilf mir. Und das klingt eben ganz anders als oft unser Gebet, unser Wunsch, Herr, hilf mir bei der Lösung dieses Problems und jenes Problems. Oder da habe ich noch eine Situation, die gelöst werden muss. Es ist eine völlig andere Sicht auf Jesus. Vielleicht, um dem etwas näher zu kommen, nochmal grundsätzlich die Frage, was bedeutet Glaube? Was kennt ihr für andere Begriffe für Glauben, Parallelbegriffe, Assoziation? Was kennt ihr noch, wenn es um diesen, was für Worte kennt ihr noch, wenn es um den Begriff Glaube geht? Vertrauen, das ist das Allererste. Was noch? Ideen? Klarheiten? Für Wahrheiten, dankeschön. Muss halt ein bisschen. Was war noch? Da war noch eine Hingabe. Danke. Vertrauen nochmal, ja. Zuversicht. Danke. Wie bitte? Vermutungen. Jetzt wird spannend, ja. Gewissheit. Okay. Wie bitte? Geloben. Aha, von Gelöbnis, ja. Okay. Hoffen auf etwas. Oder, ja. Hoffnung oder Hoffen, ja. Noch Gedanken? Nicht wissen. Ich hätte da jetzt gleich einen Bibelvers, aber gut. Ja. Glaube. Ihr habt jetzt einiges genannt, was auch aus eurer Sicht Glaube umschreibt. Und wir merken schon auch, dass da verschiedene Ansätze auch drinstecken, auch wahrscheinlich verschiedene Lebenssituationen und Geschichten, die ihr damit auch verbindet. Aber wisst ihr, Glaube grundsätzlich, kann man sagen, Glaube ist erstmal was, was an etwas passiert oder auch an jemanden. Also an etwas wäre quasi ein Lehrsatz, ja, den ich glaube, an eine Meinung, der ich vertraue, dass es auch so ist, vielleicht sogar eine Ideologie, der ich glaube. oder an jemanden, dann würde es um eine Person gehen. Jean-François Gravelier. Er ist bekannt auch unter dem Künstlernamen Charles Plondon. Er war einer der berühmtesten Hochseilartisten der Welt. Und 1859 überquerte er als erster die Niagara-Fälle auf einem 400 Meter langen Hochseil. 50 Meter über dem Wasser. Das hat er mehrmals wiederholt. Er hatte verschiedene Attraktionen eingebaut, hat sich sogar mal die Augen verbinden lassen. Er hat mitten auf dem Seil, da als er da mittendrin war, ein Spiegelei gebraten. Er hat mal eine Schubkarre über das Seil geschoben. Und eines Tages kam sogar mal der Prince of Wales, der englische Kronprinz, dahin, um sich das ganze Spektakel anzuschauen. Und Blondon, der ging da wieder über dieses Seil. Und auf dem Rückweg, da sah er dann den Kronprinzen und er kam dann näher, immer noch auf dem Seil. Alle applaudierten und waren völlig außer sich, wie er das alles so schafft und ohne Sicherungsseil. Völlig verrückte Sache. Und er kam dann und er fragte so in die Menge, aber er sprach auch zu dem Kronprinzen direkt: Glaubt ihr, glauben Sie, Hochwürden, dass ich noch einmal über dieses Seil gehen kann und dass sogar ein Mensch auf meiner Schulter mit mir über dieses Seil gehen könnte, dass ich sogar einen Menschen mittragen könnte über dieses Seil. Glaubt ihr das? Und alle, ja, natürlich glauben wir das. Und alle applaudierten und fanden es klasse, was der alles kann, der große Meister da auf dem Seil. Blondon machte so eine kleine Pause, guckte sich das alles an und es war immer noch ein Riesenspektakel und alle haben sich gedacht, wow, was für ein krasser Typ, was der alles kann und wow. Und dann guckt er zu dem Kronprinzen und er sagte: Hochwürden, würden Sie mit mir kommen? Man konnte richtig die Verzweiflung in seinem Gesicht sehen und er lehnte dankend ab. Keiner aus dieser Menschenmasse, die dort herumstand, hat es gewagt, sich auf die Schulter von Blondon zu setzen und mitzugehen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Es gibt einen Unterschied zwischen dem Satz, ich glaube, und zwischen dem Glauben tun. Dass ich irgendwas für wahr halte, das ist ja wunderschön. Und wisst ihr was? Wir schlagen uns ständig diese Fürwahrhaltungen hier in der Gemeinde um die Ohren. Wir sagen uns ständig, was richtig und gut ist und was wir tun sollten, müssten und was in der Bibel steht und so weiter. Aber wer von euch traut sich wirklich auf die Schultern von Jesus? Wisst ihr, was das heißt? Ich muss alles aufgeben. Meine ganzen Sicherheiten, die ich mir vorher zurechtgelegt habe, die muss ich aufgeben. Und dann ist dieses Fürwahrhalten plötzlich die größte Herausforderung meines Lebens. Weil dann zeigt sich, ob ich einer Person vertrauen kann, ob ich ihr vertraue, dass sie wirklich all das kann, von dem ich vorher sagte, ja natürlich. Und das ist im Grunde genommen auch genau die Situation von dem Vater, der sein krankes Kind zu Jesus bringt. Er hat eine Begegnung mit Jesus und im Grunde genommen fragt ihn Jesus schon: Ja, bin ich wirklich der da deinen Sohn heilen kann? Und dann kommt dieser Satz: Wenn du kannst. Also der Mann ist immer noch in diesem Prozess drin, dass er sich noch nicht so richtig auf dieses Seil des Lebens wagt. Aber er möchte es. Und ihn zieht eigentlich alles dahin. Aber er merkt, dass er plötzlich auf ganz wackeligen Füßen steht. Und die Frage, hält mich Jesus wirklich? Das möchte er mit einem guten Ja beantworten können, aber er merkt, wie seine Füße betonschwer werden und er nicht wirklich vorankommt. Es ist eine wirklich gute Situation, die sehr gut beschreibt, was wir oft in unserem Alltag erleben. Natürlich glaube ich dir, Jesus. Man kann ja auch wunderbar solche Dinge miteinander beten und auch sagen, aber dann im Alltag. Es ist keine Theorie. Es ist keine Philosophie. Es ist auch nicht mehr theologisch, wie wir es verstehen. Dass ich in die Fähigkeiten eines anderen wirklich investiere und ihm glaube, ist eine völlig neue Dimension. Und es ist auch so, ich meine, wir sagen ja bestimmte Dinge, an die wir glauben, bestimmte theologische Lehrsätze, ob das nun der Glaube daran ist, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, dass wir an die 10 Gebote glauben als Basis unseres Lebens, an das Glaubensbekenntnis, da steckt ja schließlich das Wort Glaube doch drin. Aber das sind alles nur Hilfsmittel, das sind alles nur Werkzeuge, um an ihn zu glauben als Person. Das ist der Unterschied. Nicht an mich selber oder irgendjemand anderen, sondern hier geht es um Jesus Christus selbst. Es gibt einen hebräischen Begriff für diese Form des Glaubens und der heißt Aman. Und übersetzt könnte man sagen, es heißt so viel wie sich gründen, sich festmachen an einer Person. Und in diesem Bild des Seilartisten kann man das wunderbar verstehen. Wie muss sich jemand, der sich traut, mit ihm über dieses Seil zu gehen, an ihn festgeklammert haben? Nur mal dieses Bild im Kopf. Ich glaube, genau das ist es, was Jesus von uns möchte. Dieses Festklammern an ihm. Wir haben oft die Vorstellung, der Glaube, der liegt ja irgendwie schon in mir drin. Und ich muss einen starken Glauben haben. Das ist doch das Ziel. Aber die Bibel sagt, nein. Es geht darum, dass du an einen starken Gott glaubst, dass du ihm zutraust, dass er alle Dinge tun kann, aber eben auch dich selbst auf ihn stützt, also wirklich ihn festhältst. Im Neuen Testament kommt der Begriff des Vertrauens dazu. Du sollst ihm vertrauen, dass er dir hilft. Das ist mehr als nur das Sagen, ja, ich glaube, er tut es. Ganz menschlich wäre es zu sagen, ich will noch einen größeren, einen stärkeren Glauben. Das wollen wir doch alle, oder? Das ist doch das, woran es auch im Glauben geht. Es soll größer, es soll stärker, es soll wachsen und da soll doch was passieren. Immer die spannende Frage, wo zeigt sich das dann auch? Das wollten übrigens die Jünger auch. Wir sind nicht so weit entfernt von den Jüngern. In Lukas 17, Vers 6, da steht, die Apostel baten Jesus, den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Und darauf hat er geantwortet, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Ihr kennt das. Könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich mitsamt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Es würde sofort geschehen. Das Interessante hier an dieser Stelle ist, es geht gar nicht so sehr darum, um die Frage, was für einen Glauben habt ihr? Sondern es geht vielmehr um die Frage, vertraut ihr mir, dass ich das tun kann? Also versteht ihr, wir haben oftmals so ein abgekapseltes Bild von Glaube. Wenn es um Glaube geht, dann heißt es an für sich nur das eine, hältst du dich wirklich an Jesus fest, egal wohin er geht? Es geht nicht um Talent oder besondere Fähigkeiten beim Glauben, die einen zu einem besseren Christen machen. Überhaupt nicht. Es geht um ein Bild von Gott, das es ihm ermöglicht, nach seiner Weise zu handeln. Mit euch, durch dich. Auch wenn du ihn nicht verstehst und trotzdem an ihm festhältst. Und du weißt, er macht alles gut. Heute Morgen seid ihr hergekommen mit einem unerschütterlichen Glauben, dass der Stuhl, auf dem ihr sitzt, euch trägt. Was hält euch wirklich? Ist es der Glaube oder der Stuhl? Komische Frage, ich weiß. Klingt irgendwie philosophisch, aber versteht ihr? Letztlich ist es immer wieder der Punkt, dass der Stuhl, den ihr euch ausgesucht habt, auch wirklich tragfähig ist. Ich kenne Stühle, die nicht tragfähig sind. Da hört der Glaube auch schnell auf. Aber dieses wirklich unerschütterliche Festhalten, die Möglichkeiten, die Jesus hat, die Möglichkeiten, seine Macht, die Jesus hat, dieser Glaube, und das muss ich auch so sagen, der kann erschüttert werden. Und er wird oft erschüttert. Und ich denke mal, ich frage euch jetzt einfach mal, wer von euch hat denn schon mal in seinem Leben erlebt, dass sein Glaube erschüttert wurde? Mal Hand hoch. Ich staune, dass es immer noch relativ wenig sind. Also die anderen haben richtig guten Glauben. Erschütterung. Dinge, die ins Leben hineinkommen und wo sich wirklich die Frage stellt, bin ich da auf dem richtigen Weg? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Mein Freund Daniel hatte mit 26 Jahren ein Hirnaneurysma und er starb 2003 am Küchentisch daran. Er hinterließ eine frisch verheiratete Frau, sie war schwanger und dann stehst du da. Du steckst sowas nicht einfach weg. Das hat mich erschüttert. Ich weiß, wo Daniel ist. Das gibt mir Kraft und Hoffnung. Aber diese Situation, die hat mich wirklich erstmal aus der Bahn geworfen. Und da habe ich verstanden, was es heißt zu glauben und gleichzeitig auch einen unendlichen Schmerz zu spüren. Ich weiß noch, bis heute, wo ich an dem Grab stand und dann auf die Frau geblickt habe und gedacht habe, warum? Was soll das? Und so kommen diese ganzen Fragen und die lassen dich dann nicht mehr los. Wisst ihr, ich glaube, wenn ich jetzt so in die Runde schaue, es gibt einige von euch, die das auch verstehen können. Glaube mit einem tiefen Schmerzen. Eltern investieren in ihre Kinder und erleben dann totale Ablehnung des Glaubens. Man darf noch nicht mal den Namen Jesus aussprechen in der Familie, ohne sofort auf Ablehnung und auf Widerstand zu stoßen. Der nächste Streit ist dann schon vorprogrammiert. Es ist im Grunde genommen zum Verzweifeln. Aber wohin sonst sollte ich gehen? Christsein bedeutet auch Menschsein. Und ich glaube, dass darum auch der Zweifel zum Menschsein dazugehört. Und eben zum Glauben auch. Ich habe gesagt, Zweifel gehört zum geistlichen Wachstum dazu. Wisst ihr, Gideon hatte echte Glaubenszweifel. Ihr kennt Gideon aus dem Alten Testament, diesen großen Helden. In Richter 6, Vers 12, da steht, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Und jetzt kommt's. Gideon sprach aber, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann jetzt alles so widerfahren? Wo sind denn all die Wunder, die unsere Väter erzählt haben und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Nun hat uns der Herr verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Das waren die Erzfeinde von Israel. Das war Gideons Gottesbild. Verzweifelt über einen Gott, der sich abgewendet hat. Von ihm, von dem Volk. Das muss man sich mal vorstellen. Der große streitbare Held, der nicht wirklich daran glaubt, dass es einen Gott gibt, der wirklich hilft. Weil der hat sich ja abgewandt. Und Gideon, der zweifelte nicht nur an diesem Gott, er zweifelte auch an sich selbst. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, es war übrigens ein Engel, der ihm da erschien, geh hin, in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Und dann sprach Gideon, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse. Also der Familienclan war wahrscheinlich kleinst und auch nicht so wirklich bedeutend vom Ruf. Und ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Klingt ein bisschen bekannt, kennt ihr vielleicht von David. Ich bin der Jüngste. Also im Grunde genommen komme ich irgendwie zuletzt. Da sind ganz andere, die für diese Position geschaffen werden. Und obwohl Gott in ihn ein großes Versprechen, ihm ein großes Versprechen macht, er sagt zu ihm, ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie ein Mann, zweifelt Gideon immer noch. Gott sagt es ihm, ich bin mit dir, ich bin dabei und ich werde dich führen und leiten und du wirst tatsächlich derjenige sein, der gewinnt, der diese Schlacht gewinnt. Ich? Was macht Gideon? Gideon prüft Gott. Habt ihr schon mal Gott geprüft? Gott getestet? Ob das auch wirklich so wahr ist, was er da sagt, was er von dir will? Was macht Gideon? Er brachte ihm ein Opfer und Gott ließ aus einem Felsen Feuer hervorschießen und verbrannte dieses Opfer als ein Brandopfer. Das war zumindest mal eine gewisse Sicherheit für den Gideon. Aber die Geschichte ist ja noch längst nicht zu Ende. Später in der Geschichte, da kommt es ja dann auch wirklich zum Kampf. Aber bevor dieser Kampf stattfindet, da findet auch noch mal ein Prozess statt. Und der Gideon, der testet Gott wieder. Also das ist schon sehr erstaunlich. Was macht Gideon? Kennt ihr vielleicht? Er legt Felle aus vor sein Zelt und sagt, wenn ich morgen früh aufwache und ich komme raus, dann ist ja in der Regel so, dass das Gras mit Tau bedeckt ist. Und ich möchte von dir, Gott, dass aber die Felle nicht feucht sind von diesem Tau. Er kommt nächsten Morgen raus und die Felle sind trocken. Ja gut, das kann passieren. Vielleicht war es ja auch nicht richtig. Irgendwie war was, keine Ahnung. Ne? Eine Erklärung gibt es immer. Also testen wir es nochmal. Gott, kannst du es mal umgekehrt machen? Also, dass die Felle nass sind und ringsherum ist alles trocken. Nächsten Tag kommt er raus, Felle sind nass. Ringsherum das Gras ist trocken. Gott lässt sich auf diesen Test ein. Es war nicht der erste. Ich möchte, dass du mich als deinen Gott erkennst. Wenn du nach mir suchst, so werde ich mich finden lassen. Was war denn das Wichtigste bei Jesus? Dass Beziehung mit ihm entsteht und dass diese Beziehung nicht verloren geht. Und das gilt für jeden Zweifel unseres Lebens. Im letzten Jahr haben wir von der Leitung her gemerkt, wir sind in einer Krise, in einer Gemeindekrise und ihr habt punktuell diese Dinge auch gehört, erlebt, auch mit hineingenommen. Und es gab auch Stimmen, die relativ schnell auch gesagt haben, naja, also wenn das sich so weiterentwickelt, diese ganze Geschichte, in 5 Jahren können wir den Laden dicht machen. Wir haben hier Zweifel, ob das mit dieser Gemeinde noch wirklich weitergeht. Es waren so viele Sachen, die dann plötzlich aufploppten. Und es war schon auch so eine dunkle Erfahrung, bisschen Hoffnungslosigkeit vielleicht auch. Die Frage, hat Gott da wirklich mit dieser Gemeinde noch etwas vor, einen Plan, wirklich auch eine Absicht? Was ist dann passiert? Plötzlich gab es Dinge, eine Fokussierung auf diese Krise, auf diese Situation. Es wurde etwas in Gang gesetzt. Es gab eine Gebetsinitiative, die auch bis heute und hoffentlich auch dieses ganze Jahr weitergeführt wird. Es gab eine Art geistlichen Aufbruch, wo wir gemerkt haben, dass plötzlich Menschen wieder neu auch sich Jesus zugewandt haben und auch neu über Gemeinde nachgedacht haben. Es wurde viel Zeit, es wurde viel Kraft investiert und es wurde wirklich darum gerungen, zu entdecken, Gott, wo willst du denn diese Gemeinde hinhaben? Was hast du mit dieser Gemeinde vor? Dieses Gebet war plötzlich ganz im Mittelpunkt. Also, was ich daran erlebe, ist, dass Zweifel auch zu einer Energiequelle werden können, Zweifel, die auch nach neuen Wegen fragen, Zweifel, die auch mal einen anderen, einen neuen Blickwinkel einnehmen möchten und darum suchen. Natürlich können Zweifel auch lähmen, keine Frage. Aber hier, genau hier, setzen ja die Imperative der Bibel an, die da sagen, du sollst nicht zweifeln im Sinne von bleib stehen oder dass du alles nur noch schwarz siehst. Nein, suche, suche. Und wie bei Gideon gibt es eben auch die persönlichen Zweifel, die damit verbunden sind. Was habe ich als Pastor eigentlich falsch gemacht? Wo habe ich denn versagt? Und das ist eigentlich das Allerschwierigste, wenn du an diesen Punkt kommst und dich fragst, ist das eigentlich noch meine Berufung? Ist das noch meine Berufung? Oder ist da etwas in Gottes Sicht, was anders werden soll? Und wisst ihr, es tut gut, Menschen zur Seite zu haben. Es tut gut, Menschen zu haben, die zuhören. Es tut gut, Menschen zu haben, die das reflektieren und mit dir und für dich beten. Es tut gut, nicht allein zu sein. Und das ist mein Aufruf auch heute Morgen hier in diese Gemeinde hinein. Lasst uns einer Kultur bauen, wo Zweifeln möglich ist, wo wir miteinander auf dem Weg sind, aber wo auch diese Fragen zugelassen werden dürfen. Nicht zu verurteilen, nicht wegzuschieben, nicht zu unterdrücken oder irgendwie panisch zu werden. Wow, was geht denn jetzt? Wo führt das Ganze hin? Lasst uns das auch aushalten, zuzuhören, Mut zu machen, füreinander zu beten und diesen herausfordernden Fragen uns auch zu stellen. Und das bedeutet letztlich, sich miteinander so anzunehmen, wie Jesus uns angenommen hat. Der Vater hat sich ihm zugewendet. Und Jesus hat sich ihm zugewendet und er hat zugehört. Er hat ihn herausgefordert in seinem Zweifel. Der Vater konnte da nicht stehen bleiben, sondern Jesus nimmt ihn mit. Und er hat in ihm die Sehnsucht geweckt, Jesus wirklich vertrauen zu können. Das steckt in diesem, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Die Sehnsucht, wirklich sich ganz an Jesus festhalten zu können. Anderen zu helfen, diese Sehnsucht nach einem tiefen Vertrauen in Jesus zu wecken. Das immer wieder darum zu ringen. Und wisst ihr, das kann heute jetzt schon mit einem ganz einfachen Gebet beginnen. Ich habe jetzt mal eins mitgebracht zum Schluss dieser Predigt. Und wer mag, der darf das gerne auch im Stillen mitbeten. Als ein Gebet für sich persönlich. Und auch dann darüber hinaus, dass es auch andere verändert. Und so möchte ich jetzt mit euch dieses Gebet sprechen. Ich glaube an die Hoffnung. Ich glaube, dass der Mensch auch zu Guten fähig ist. Und ich glaube, es geht weiter. Ich glaube, Veränderung tut gut. Ich glaube, ich kann was. Ich glaube, ich bin wertvoll. Ich glaube, ich bin ein Teil der Schöpfung. Und ich glaube, ich trage Verantwortung. Und ich glaube, die Welt braucht mich. Hilf. Hilf meinem Unglauben. Hilf meinem Unglauben, wenn ich nicht mehr glauben kann. Wenn ich keine Zukunft sehe. Wenn mir alles über den Kopf wächst. Wenn ich nicht vertrauen kann. Wenn ich Angst habe. Wenn ich die Schuld auf andere schiebe und wenn ich beginne zu hassen. Hilf meinem Unglauben, sodass ich mich und meine Mitmenschen lieben kann. Hilf meinem Unglauben, damit ich neuen Glauben schöpfen kann. Amen.